Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am Donnerstag war meine Frau und ich zusammen unterwegs auf der A14, irgendwo zwischen Magdeburg Richtung Dresden. Ich hatte abends Vorträge in Bautzen zu halten, in den nächsten Tagen auch. Die sollten 19.30 Uhr beginnen. Bautzen, das liegt also noch hinter Dresden. Und wir sind frühzeitig losgefahren, hatten viel Puffer eingeplant, wollten einige Stunden vor Veranstaltungsbeginn dort vor Ort sein. Und dann ist es passiert, kurz vor Halle Tornau hieß die Ausfahrt, wir steckten im Stau fest. Das hat mich noch nicht weiter gestört. Ich dachte, die Zeit kannst du gut nutzen. Hab nochmal das Manuskript für den Abendvortrag mir vorgenommen. So viele Religionen, warum unbedingt Jesus, war das Thema. Den Sitz ganz gelassen zurückgestellt, um die Zeit im Stau zu nutzen. Wir hatten ja noch genügend Puffer und ich fühlte mich völlig sicher dabei. Aber nichts bewegte sich. Irgendwann sahen wir dann den ersten Hubschrauber. Die Feuerwehrwagen schoben sich durch die Gasse, die wir mit den Autos gebildet hatten. Dann sickerte das Gerücht durch, es habe einen Todesfall gegeben. Und die erfahrenen Fernfahrer an der Strecke sagten schon nach, dann kann das ohnehin noch viele Stunden dauern. Später stellte sich dann heraus, dass doch kein Todesfall zu beklagen gewesen war, dafür aber zwei Schwerverletzte. Es dauerte, wir saßen, es ging nicht voran, es ging nicht zurück. Und da erfasste mich dann doch eine leise Unruhe. Ich bin schnell nach vorn gelaufen zur Polizei. So 600 bis 800 Meter waren wir von der Unfallstelle entfernt, wo drei Laster ineinander gekracht waren. Habe gesagt, ich bin Pfarrer, brauchen Sie irgendwelche Hilfe? Das war nicht der Fall, die kamen also so klar. Ja, und dann kam die Frage, wie lange wird das hier wohl noch dauern? Und da haben die mir ganz offen gesagt, ja, für die nächsten Stunden kommen Sie hier nicht raus. Das wird noch dauern. Und jetzt hatte ich es auch begriffen, wir saßen in der Falle. Und ich sah schon die Veranstalter vor mir, wenn mein Anruf bei denen eintreffen würde, was hier los sei. Herr, jetzt hilf uns hier irgendwie raus. Um nach Hilfe zu rufen, muss man erst mal merken, dass man in der Falle steckt. Und das genau ist der Grund, warum der Apostel Paulus die Verse aufgeschrieben hat, die wir heute miteinander studieren wollen. Paulus wendet sich an Leute, die sich genauso sicher und behaglich und gut aufgehoben fühlen, wie ich in der Anfangsphase des Staus. Obwohl ich schon längst in der Falle saß. Aber man fühlt sich ja trotzdem sicher und pudelwohl, solange man es noch nicht bemerkt hat. Verlasst euch nicht auf trügerische Sicherheiten. Das ist der Ton dieser Verse. Und worauf du dich nicht verlassen kannst, das ist unser Thema. Auf den ersten Blick wendet Paulus sich hier nur an seine jüdischen Volksgenossen. Und ich habe mich schon gefragt, sollen wir diesen Text nicht einfach überspringen, wenn Paulus sich nun so speziell nur an seine jüdischen Volksgenossen wendet. Aber Vorsicht, wir Heiden kommen schneller in den Fokus, als uns lieb ist. Und damit sind wir schon mittendrin im Römerbrief. Zur Erinnerung, Paulus macht in den ersten Versen deutlich, alle brauchen Rettung, weil alle unter Gottes verdienten Zorn stehen. Und dann weist er das nach, von Kapitel 1, 18 an für die ungläubigen Heiden. Sie stehen unter Gottes Zorn und Paulus beweist es. Sie haben keine Entschuldigung, sie können sich nicht herausreden. Und ab Kapitel 2, Verse 1 bis 16 weist Paulus das danach für die Moralapostel auf allen Seiten, bei den Juden und bei den Heiden, also jene Menschen, die durchaus ethische Maßstäbe haben, die durchaus wertebewusst leben wollen. Und Paulus weist nach, auch diese Moralapostel, sei es bei den Juden, sei es bei den Heiden, stehen unter Gottes Zorn. Und schließlich, ab Kapitel 2, Vers 17, wendet Paulus sich speziell an eine Gruppe, die sich besonders sicher fühlte, eben an seine jüdischen Volksgenossen. Und darum geht es jetzt auch in dem Predigttext, den Sie vor sich haben. Und es taucht sofort die Frage auf, weil ja die wenigsten von uns zu den Juden gehören, was geht das uns an? Aber wir werden sehr schnell merken, wie dicht dieser Text auch an uns herankommt. Worauf verlassen wir uns vor Gott? Klammern wir uns möglicherweise auch an falsche Sicherheiten? Im ersten Kapitel hatte Paulus ja gezeigt, letztlich haben alle Menschen eine Ahnung von Gott. Selbst wenn sie nicht genau wissen, wer er ist und wie er ist, wenn sie das nicht präzisieren können. Aber dass da einer sein muss, dem wir unsere komplizierte Existenz verdanken, ist den meisten wenigstens ansatzweise doch deutlich. Es gibt irgendeine höhere Instanz, vor der man sich möglicherweise wird verantworten müssen. Und sobald man diesen Gedanken an sich heranlässt, macht er einem Unruhe. Und deshalb versuchen wir Menschen alles Mögliche, um uns zu beruhigen, dass wir vor dieser Instanz uns nicht zu fürchten brauchen, dass wir abgesichert sind. Wir entwickeln Systeme und Ideen, die uns vermeintlich Sicherheit geben, mit denen wir uns selbst beruhigen, dass doch eigentlich alles in Ordnung sei, für den Fall, dass es eine solche Instanz gibt. Und dann hat jeder so seine typischen Beruhigungspillen, die er sich verordnet. Der eine verlässt sich auf seine guten Taten und sein anständiges Leben. Der andere auf die Vorstellung vom lieben Gott, der es doch niemals über das Herz bringen würde, Menschen zu richten. Dieser liebe Gott, der müsse doch immer lieb sein. Damit beruhigen sich andere. Und im Übrigen, auch die Juden zur Zeit von Paulus hatten ihre diversen Beruhigungspillen, die sie einwarfen, um sich nicht vor dieser Instanz fürchten zu müssen. Und davor hatte sie schon Johannes der Täufer gewarnt. Er hatte gesagt, ihr glaubt, dass ihr Abrahams Kinder seid, weil ihr jüdischer Herkunft seid, aber der Abraham kann sich aus den Steinen Kinder erwecken, wenn ihr Gott nicht gehorsam werdet. Und Paulus verwendet nun sehr viel Mühe und sehr viel Zeit darauf, seine Volksgenossen, die so stolz auf ihre religiöse Tradition waren, davon zu überführen, dass sie nicht den geringsten Grund haben, sich Gott gegenüber in Sicherheit zu wiegen. Und er schreibt, ab Römer 2, Vers 17, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Das klingt nicht schlecht. Aber Paulus sagt, pass auf, dass du deine Sicherheit und deine fromme Identität nicht an Faktoren festmachst, die dir diese Sicherheit letztlich nicht garantieren können. So gut sie für sich genommen auch sein mögen. Drei Rettungsschilder, drei Warnschilder stellt Paulus mit diesen Versen auch vor uns auf. Das erste Warnschild lautet, verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Siehe, Vers 17, du nennst dich einen Juden. Dieser Name drückte den ganzen Nationalstolz seiner Zeitgenossen aus. Und der Name Jude war im ersten Jahrhundert der Lieblingsname, mit dem dieses Volk sich schmückte und sich selbst bezeichnete. In früheren Jahrhunderten hatte man sie auch Hebräer genannt, wegen der Sprache. Eine andere Bezeichnung war Israeliten gewesen, wegen des Landes, in dem sie lebten. Aber zur Zeit Jesu war am geläufigsten der Name Jude. Nach der Teilung des Reiches im Anschluss an die Herrschaft Salomos hatte zunächst der Süden, der wesentlich kleiner war, was das Territorium anging, als der Norden, hatte sich zunächst der Süden als Juda bezeichnet, im Gegensatz zum nördlichen Israel. Juda nach einem der 12 Stämme Israels benannt, nach einem der Söhne Jakobs, Juda. Die sprachliche Wurzel dieses Namens bedeutete gepriesen, gelobt, gerühmt. So wollten sie gerne heißen. Und diesen Namen hielten die Juden auch für angemessen. Sich selbst hielten sie für etwas Besseres, eben das auserwählte Volk Gottes. Und das stimmte ja auch irgendwie. Gott hatte eine besondere Berufung für sie gehabt. Das begann schon, als Gott sich den Abraham erwählte, um aus diesem Abraham das Volk Israel werden zu lassen. Als er dem Abraham sagt in 1. Mose 12, Vers 3, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich und das Volk, das aus dir hervorgehen wird, sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Sollen alle Menschen auf der Welt die Chance haben, Gottes Botschaft kennenzulernen. Das war die Berufung Abrahams, das war die Berufung Israels. Aber dieser Berufung waren sie schon lange untreu geworden. Und der Prophet Jona wurde zum Prototypen dieser Untreue Israels. Jona, wir kennen das, der sich weigerte, den Heiden Gottes Botschaft zu bringen, weil er fürchtete, sie könnten dann wirklich umkehren. Was sollen die Heiden, was gehen die mich an? Jona, Prototyp der Verweigerung des Missionsauftrags. den Gott Israel gegeben hatte. Aber ihre Sonderstellung hielten sie trotzdem für angemessen, für verdient. Und sie begründeten sie ja auch mit Abraham, weil wir von Abraham abstammen. Aber das, sagt Paulus, ihnen hier ist ein großer Irrtum. Du verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Das kann auch in der christlichen Gemeinde passieren, dass manche auf eine lange christliche Familientradition möglicherweise zurückblicken. Schon der Großvater hat eine Gemeinde gegründet und der Urgroßvater war vielleicht ein Prediger. Das ist sicherlich ein Segen, wenn Gott eine solche geistliche Dynastie lebendig erhält. Aber es wird zur Gefahr, wenn der einzelne Nachkomme sich darauf verlässt. Und genau diese Haltung war bei den Juden eingerissen, nicht erst zur Zeit Jesu. Dabei hatte Gott sie schon im Alten Testament durch die Propheten gerade davor immer wieder gewarnt. Fühlt euch nicht zu sicher. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr formal und äußerlich zu Gottes Volk gehört. Die Propheten hatten vor dieser falschen Sicherheit gewarnt. Johannes der Täufer, wir sahen das bereits, hatte vor dieser falschen Sicherheit gewarnt. Aber die meisten jüdischen Zeitgenossen von Paulus nahmen das nicht ernst, sie nahmen das nicht auf. Jesus hatte davor gewarnt. Er hatte gesagt, ihr beruft euch ab Abraham in Johannes 8. Aber wenn ihr wirklich Abraham folgen würdet, dann würdet ihr mir glauben. Denn Abraham hat schon vorauslaufend prophetisch von mir gesprochen. Wenn ihr Abraham glauben würdet, dann würdet ihr mir glauben. Und spätestens an diesen Versen in Johannes 8, lesen Sie das mal ab Johannes 8, Vers 32 etwa, bis zum Ende des Kapitels. Spätestens an diesen Versen scheitern alle Spekulationen über einen besonderen Heilsweg für Israel, nur aufgrund ihrer Herkunft. Ja, es ist richtig. Israel hat eine besondere Aufgabe in der Geschichte. Gott hat diesem speziellen Volk auch besondere Verheißungen gegeben und die hat er nicht zurückgenommen. Und die sind nicht einfach in einer spiritualisierten Weise auf die Gemeinde Jesu Christi übergegangen. Die Verheißungen gelten, deswegen war es kein Zufall, dass sie in ihr Land zurückgekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Und doch, auch für den Juden gibt es keinen gesonderten Heilsweg, der an Christus vorbeiführen würde. Auch für den Juden gilt, was Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und darum steht dieses erste Warnschild da, zum Schutz seiner Zeitgenossen, verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Aber nochmal, diese Denkweise, vor der Paulus warnt, ist nicht auf die Juden begrenzt. Dieser Denkweise, dass es einen Automatismus gäbe, mit dem Gottes Kindschaft von einer Generation auf die nächste übertragen werden könnte, dieser Irrtum ist nicht auf die Juden beschränkt. Den gibt es auch nicht nur in volkskirchlichen Kreisen, den gibt es genauso in Freikirchen, den gibt es genauso bei Baptisten und bei Brüdergemeinden, dass manche denken, ja, ich gehöre ja dazu und ich war schon immer dabei und meine ganze Familie steht in dieser Linie, also gehöre ich auch dazu. Hier greift die alte christliche Redewendung, die so nicht in der Bibel steht, aber trotzdem wahr ist, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Das heißt, jede Generation ist neu gefragt und muss neu Gott persönlich Antwort geben. Und an diesem Punkt hat man übrigens auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands einen ganz klaren Unterschied im Lebensgefühl zwischen Ost und West festgestellt. Der durchschnittliche Zeitgenosse, also nicht der Durchschnittsgenosse, sondern der Durchschnittszeitgenosse, der war ja im Osten geprägt vom Atheismus. Und wenn Sie den einfach als Christen angesprochen hätten, dann hätte der sich beleidigt gefühlt. Ich lasse mich nicht als Christen vereinnahmen, nur weil ich plötzlich zu ganz Deutschland gehöre. Ich bin atheistisch geprägt. Im Westen war die Reaktion genau andersherum. Geprägt durch die christliche Beeinflussung der Kultur, mehr oder weniger christliche Beeinflussung der Kultur, muss man sagen, wäre der Durchschnittszeitgenosse in Westdeutschland beleidigt, wenn man ihm das Christsein absprechen würde. Natürlich, wir sind doch alle Christen. Klar bin ich Christ. Dabei wird Christ gleichgesetzt mit anständiger Bürger, der seine Kirchensteuer zahlt und der sich moralisch einigermaßen richtig und unauffällig verhält. Schließlich waren wir schon immer Christen. Und Paulus entlarvt gerade dieses Denken als Selbsttäuschung. Und er stellt sowohl uns als auch seinen jüdischen Volksgenossen dieses Warnschild in den Weg: Verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft, verlass dich nicht auf deine Kultur, verlass dich nicht auf deine Familientradition, verlass dich nicht auf deine Erziehung, verlass dich nicht auf deinen Konfirmandenunterricht, verlass dich nicht auf deinen Kindergottesdienst, so gut das alles ist, aber verlass dich nicht darauf. Das ist also die erste trügerische Sicherheit, das mag vielen noch einleuchten: Verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Bei der zweiten falschen Sicherheit, die Paulus dann hier nennt und vor der er uns warnt, wird es noch schwieriger, sich selbst zu durchschauen. Denn da hat der Betroffene ja eigentlich bewusst Verantwortung übernommen. Da ist er ja persönlich noch viel stärker beteiligt. Da verlässt er sich ja nicht nur auf andere. Die zweite Warnung von Paulus lautet: Verlass dich nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen. Verlass dich nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen. Herrschaftswissen ist ein moderner Begriff, der etwa im Bereich der Soziologie gern verwendet wird. Herrschaftswissen, das ist Wissen, grob gesagt, dass ich anderen voraus habe, aufgrund einer bestimmten Position möglicherweise, und das mir dadurch anderen gegenüber einen Vorteil verschafft. Das ist jetzt meine ganz grobe Definition von Herrschaftswissen, dass ich anderen voraus habe, aufgrund einer bestimmten Position, eines bestimmten Privilegs, und dass mir dieses Wissen anderen gegenüber einen Vorteil verschafft. Und so verstanden viele Juden, auch wenn es das Wort Herrschaftswissen damals noch nicht gab, ihren religiösen Erkenntnisvorsprung. Wir haben das Alte Testament und das haben wir allen anderen Heiden, haben wir allen Heiden voraus. Wir haben diese besondere Position. Wir sind das auserwählte Volk. Und das verschafft uns einen Vorteil gegenüber all den anderen, und den geben wir auch nicht ab und den teilen wir auch nicht. Wir sind das auserwählte Volk. Wir haben Gottes Offenbarung. Und dadurch sind wir Gott von vornherein viel näher als die Heiden. Siehe, Vers 17, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen. Wenn Paulus hier abbrechen würde und der Text hier zu Ende wäre, dann würde das wie eine Beglückwünschung zu lesen sein, wie ein Lob. Aber ab Vers 21 wird deutlich, dass die Juden sich auf dieses religiöse Wissen lieber nicht allein verlassen sollten. Obwohl es damals einige Rabbis gaben, die das so lehrten: Ja, das Gesetz, auch wenn man es selbst nicht hält, schon das Erlernen des Gesetzes genügt, um Gott zu gefallen. Und andere setzten noch eins drauf und sagten: Ah, erlernen, schon der Besitz des Gesetzes und dass du es da hast und weißt, du kannst es lesen, schon das verschafft dir den entscheidenden Vorteil und macht dich vor Gott akzeptabel. Und die, die Paulus hier anspricht, die haben ja sogar noch mehr zu bieten, Vers 18. Und du kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt. Das heißt, du hast ein gewisses Maß an Urteilsfähigkeit. Du wendest das Gesetz an auf verschiedene Situationen des Lebens und kommst möglicherweise auch zu richtigen Schlussfolgerungen und Konsequenzen, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Du hast guten Konfirmandenunterricht genossen. Du bist gelehrt worden zu Hause durch deinen Vater. So war das bei den Juden üblich. Der Vater hatte die Hauptverantwortung für die religiöse Unterweisung. Du bist gelehrt worden in deiner Synagoge. Worauf es ankommt, weißt du, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und dein Selbstbewusstsein reicht so weit, dass du dich sogar selbst dann als Lehrer siehst. Als Leiter der Blinden, das waren im Wesentlichen die Heiden, als Licht der in Finsternis Sitzenden, als Erzieher der Unverständigen, als Lehrer der Unmündigen. Ja, wenn du es mal tätest, wenn du dein Lehrerbewusstsein auch so umsetzen würdest, dass du wirklich deinen heidnischen Mitmenschen Gottes Wahrheit nahebringen würdest. Wo liegt das Problem? Das wird schon da andeutend in den Blick kommen, wo Paulus am Ende von Vers 20 sagt: Ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, jetzt kommt, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Eine seltsame Formulierung, der den Inbegriff der Erkenntnis und Wahrheit im Gesetz hat. Der griechische Begriff, der dort steht, heißt Morphä. Und Morphä bedeutet so viel wie Gestalt. Und in diesem Zusammenhang bedeutet es äußere Form. Du hast die äußere Form der Erkenntnis und der Wahrheit. Und was Paulus hier meint, ist, du hast nur die äußere Form der Erkenntnis und der Wahrheit. Und dann können wir als Parallele noch eine andere Stelle heranziehen, wo Paulus diesen Begriff verwendet und der das nochmal deutlicher macht. 2. Timotheus 3, Vers 5, da sagt Paulus über die Irrlehrer, sie haben den Schein der Frömmigkeit, so kann man das am besten übersetzen, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie sind nur anscheinend fromm, nur scheinbar, nicht wirklich. Und da steht wieder Morphä, sie haben den Schein, die Morphä der Frömmigkeit. Und so könnte man das hier auch am besten übersetzen. Du hast den Schein der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz. Aber du hast das Wort Gottes in seiner eigentlichen Konsequenz und Tiefe nicht wirklich verstanden, obwohl du dir einbildest, den großen Überblick zu haben. Und obwohl du viele Einzelheiten sicherlich auch richtig kennst und richtig gelernt hast, aber den großen Sinn hast du nicht verstanden, sondern nur den Schein des Verständnisses. Wie viele Leute, die in ihrer Jugend im Konfirmandenunterricht etwa Bibelverse auswendig lernten, Liederverse auswendig lernten. Und das ist gut, dass sie das getan haben. Und ich bin sehr dafür, dass man Bibelverse und Liedverse auswendig lernt. Aber wie viele von denen haben im Tiefsten nicht verstanden, was dies besagte? Man kann den Katechismus auswendig lernen und trotzdem im tiefsten Inneren nicht verstehen, was er damit meint. Und das war das Problem des rabbinischen Judentums zur Zeit Jesu. Sie haben es in der letzten Tiefe nicht verstanden. Ja, und dann kam dazu, sie hatten die Offenbarung stark vermischt mit menschlicher, rabbinischer Auslegungstradition. Das waren die sogenannten Überlieferungen der Ältesten, vor denen Jesus immer wieder gewarnt hat. Er hat immer wieder gesagt, ihr verfälscht Gottes Wort, ihr vermischt Gottes Wort mit den Überlieferungen der Ältesten. Das war ein Problem. Markus 7, Vers 8 bis 13 können Sie das zum Beispiel sehen. Und Jesus sagt, selbst was du richtig begriffen hast und selbst was du andere lehrst, das praktizierst du nicht selbst. Ab Vers 21, nun also du lehrst andere, dich selber aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Verstehen Sie, Paulus sagt, selbst dort, wo du Dinge richtig begreifst, praktizierst du sie nicht. Und er deckt hier einen krassen Widerspruch, ein krasses Spannungsverhältnis auf zwischen dem vermeintlichen Herrschaftswissen der Juden auf der einen Seite und ihrem praktischen Verhalten auf der anderen. Du lehrst andere, aber du lehrst dich nicht selbst. Das heißt, du lässt den Maßstab, den du an andere anlegst, dir selbst gegenüber nicht gelten. Zweierlei Maß. Du lehrst, man soll nicht stehlen, aber du stiehlst selbst. Brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen, immerhin. Und die Quellen sagen wirklich, dass nach dem Exil, nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, sich doch in Israel eine starke Abneigung gegen heidnische Götzen immerhin breit machte. Aber trotzdem, sagt Gott, straft dein Verhalten, sagt Gott durch Paulus, straft dein Verhalten, deine Worte lügen, indem du zwar die Götzen ablehnst, aber doch Tempelraub begehst. Die Ausleger haben viel gerätselt, was hier mit dem Tempelraub gemeint sein könnte. Einige meinen, damit spricht Paulus das Problem an, dass einige Juden ihren eigenen Tempel beraubten, also den legitimen jüdischen Tempel beraubten, indem sie Gott Gaben vorenthielten, die ihm eigentlich zustanden, die sie ihm geben sollten. Sie haben Geld für sich zurückgehalten, das eigentlich Gott gegeben werden sollte. Tempelraub kann sich aber auch darauf beziehen, dass manche Juden heidnische Tempel ausgeraubt haben, um sich daran zu bereichern. Und auch da hatte das Alte Testament einen Riegel vorgeschoben und Gott hat gesagt, ihr sollt nicht Gewinn machen mit dem, was ihr vom heidnischen Götzendienst euch aneignet. Und es gibt viele Quellen, die deutlich machen, dass teilweise doch schlimme moralische Zustände auch unter jüdischen Führern jener Zeit geherrscht haben. Paulus sagt, verlass dich nicht auf dein Herrschaftswissen. Es ist eine große Selbsttäuschung, weil es dir vor Gott im Endeffekt und unter dem Strich keinen Vorteil bringt. Im Gegenteil. Gerade weil du mehr weißt als andere, ist deine Verantwortung umso größer. Gerade weil du mehr weißt als andere, ist es umso schlimmer, wenn du völlig entgegengesetzt handelst. Und folglich wird deine Verurteilung umso klarer sein. Der vermeintliche Vorteil deines Herrschaftswissens wird so zum Nachteil. Denn dein praktischer Verstoß gegen Gottes Gebote ist keine Kleinigkeit, ist keine Harmlosigkeit, sondern ist immer auch ein Angriff auf Gott selbst. Vers 23, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Und Vers 24 spitzt Paulus es nochmal zu, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Nämlich beim Propheten Jesaja 52 und beim Propheten Hesekiel Kapitel 36. Ihr verlästert Gott und ihr tragt dazu bei, dass sein Name unter den Heiden verlästert wird. Das hatte schon David gesagt im Psalm 51. Nach dem Unrecht, das er getan hatte und der Sünde, die er mit Bathseba begangen hatte, da sagt David im Psalm 51, Vers 4 zu Gott, an dir allein habe ich gesündigt und übel gegen dich getan. Und Paulus wiederholt diese Diagnose, die auch die Propheten dem Volk bereits gestellt hatten. Ihr vergeht euch an Gott, eure Sünde beleidigt Gott und eure Sünde macht Gott, rückt Gott gegenüber den Heiden in ein schiefes Licht. Ihr verunehrt seinen Namen vor den Ungläubigen. Und je mehr Licht einer empfangen hat, umso größer seine Verantwortung. Und das gilt, wenn wir jetzt die christliche Gemeinde mit den Juden vergleichen, ja erst recht. Die Menschen des Neuen Testaments haben ja noch mehr Erkenntnis. Sie haben nicht nur das Alte, sondern das Neue Testament. Die Menschen, die wirklich an Jesus glauben, die haben ja auch das, was nicht jeder Jude hatte, nämlich den Heiligen Geist, den Jesus seinen Leuten schenkt. Noch mehr empfangen, noch mehr Licht. Und je mehr einer empfangen hat, umso mehr Schaden kann er anrichten, wenn er sündigt. Wenn die Sünde von Christen vor den Nichtchristen herauskommt, wird immer viel Schaden angerichtet. Schaden, der den Namen Jesu beschmutzt. Es fällt auf Jesus zurück. Was hat der für Nachfolger? Kann Jesus sein Leben wirklich verändern, wenn die, die sich auf ihn berufen, sich so unglaubwürdig benehmen? Es beschädigt. Unsere Sünde beschädigt auch unser Zeugnis, weil die Leute uns das, was wir sagen, kaum noch abnehmen können, wenn sie feststellen, dass ein solcher krasser Widerspruch zwischen unseren Worten und unserem Leben besteht. Schaden durch Sünde von Christen entsteht auch dadurch, dass unsere Sünden die Welt beruhigen. Wenn sie sehen, die Christen sind ja auch nicht besser. Das ist ja wunderbar, dass wir unsere eigenen Sünden bei denen genauso wiederfinden. Dann müssen wir uns ja deshalb überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr machen lassen. Unsere Sünde richtet Schaden an. Und das Schlimmste an diesem Schaden ist, dass Gottes Name gelästert wird unter den Heiden und Gott selbst verunehrt wird durch unsere Schuld. Und darum sagt Paulus, Leute, verlasst euch nicht auf euer Herrschaftswissen. Und damit hebelt er die zweite falsche Stütze aus, auf die viele Juden sich damals meinten, stützen zu können. Verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft, verlass dich nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen. Es ist, als ob Paulus in einen Luftballon hineinstechen würde. Aber halten wir das nochmal fest, diese falschen Sicherheiten gibt es eben nicht nur unter den Juden seiner Zeit, sondern sie gibt es auch unter den Christen heute ganz genauso. Wenn du dich nur durch dein Wissen von den Heiden unterscheidest und wenn es nicht dein Leben prägt und verändert, dann nützt dir dein ganzes Wissen, so nötig und richtig es ist, am Ende nichts. Im Gegenteil, es macht deine Verantwortung nur umso größer. Aber dann fehlt noch eine dritte Scheinsicherheit, die Paulus unbedingt noch nennen muss, weil sie einfach bis heute so weit verbreitet wird. Vordergründig wieder ein jüdisches Spezialproblem, die Beschneidung. In Wahrheit aber eine Gefahr, die im Bereich des sogenannten Christentums genauso verbreitet ist. Und das ist das dritte und letzte, was wir uns jetzt noch anschauen wollen. Verlass dich nicht auf äußere religiöse Handlungen. Drittens also, verlass dich nicht auf äußere religiöse Handlungen. Da geht es um die Verse 25 bis zum Schluss. Wir können das jetzt nicht mehr im Einzelnen ausführlich auslegen, aber wollen versuchen, noch einmal die Linie dahin durchzuziehen. Da sagt Paulus, die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Und an dieser Stelle meint Jude einer, der Gott wohlgefällig ist, einer, der wirklich Gottes Kind ist, einer, der wirklich von Gott angenommen wird. Denn nicht der ist ein Gott wohlgefälliger, nicht der ist ein von Gott angenommener, der es äußerlich ist, der äußerlich zu ihm gehört. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, also am Körper irgendein äußeres Zeichen am Menschen, sondern, sagt Paulus, der ist ein Jude, das heißt, der ist ein wahrhaft Gläubiger, der ist ein wirklich zu Gott Gehörende, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht nur dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Verlass dich nicht auf äußere religiöse Handlungen. Die Beschneidung für sich allein genommen hat keine automatische Wirkung. Genauso wie das Abendmahl für sich allein genommen keine automatische Wirkung hat. Die Taufe für sich allein genommen keine automatische Wirkung hat. Und die Reformatoren haben hier vom ex opere operato gesprochen. Sie haben gesagt, Taufe und Abendmahl wirken nicht ex opere operato. Sie wirken nicht einfach dadurch, dass man es vollzieht, dass man es macht, dass es an einem vollzogen wird. Sie wirken nicht ohne Glauben, sie wirken nicht magisch. Lange Zeit vor dem ersten Jahrhundert, lange vor Paulus, hatten einige jüdische Theologen aber genau das über die Beschneidung gelehrt. Sie hatten gelehrt, dass die Beschneidung wie ein magischer Vorgang einen Menschen automatisch vor der Hölle retten könne. Ein Rabbi hat zum Beispiel gesagt, kein beschnittener jüdischer Mann wird die Hölle sehen. Und sogar im Midrasch, also in der klassischen rabbinischen Auslegung, findet man dieses Versprechen. Zitat: Gott schwor Abraham, dass niemand, der beschnitten sei, in die Hölle geschickt werde. Abraham sitzt vor der Höllenpforte und wird niemals zulassen, dass irgendein beschnittener Jude dort hineinkommen wird. So steht es in einem Midrasch. Und das war natürlich eindeutig gegen Gottes Wort. Das war natürlich eindeutig gegen alle Warnungen, die Gott schon durch seine Propheten gegeben hatte. Zum Beispiel in Jeremia 9, wo Gott ausdrücklich sein Volk gewarnt hatte, verlasst euch nicht auf eure Beschneidung, sie wird euch nicht retten. Da heißt es in Jeremia 9, 24, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich alle heimsuchen, die obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind. Die Ägypter, die Juden, die Edomiter, die Ammoniter, die Moabiter und alle mit gestutztem Bart, die in der Wüste wohnen, denn alle Heiden sind unbeschnitten. Das ganze Haus Israel aber hat ein unbeschnittenes Herz. Das heißt, sie vertrauen Gott nicht wirklich. Sie leben nicht wirklich aus der Vergebung ihrer Sünden durch Gottes Gnade. Sie haben ein unbeschnittenes Herz und da nützt ihnen die äußere Beschneidung in Gottes Gericht nichts. Das hätten die Juden eigentlich wissen können und wissen müssen. Und deswegen sagt Paulus das nochmal, also bitte, wenn du schon durch deine Taten vor Gott gerecht werden willst, dann reicht die Beschneidung allein nicht aus, dann brauchst du das ganze Programm. Ne? Vers 25, die Beschneidung hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Das heißt, wenn du das ganze Gesetz hältst, entweder alles oder nichts, entweder das volle Programm oder nur die Beschneidung als ein magischer Vorgang rausgenommen, es reicht nicht, du musst, wenn schon, alles vollkommen halten. Und das hat Paulus schon gezeigt und das wird er ja noch weiter zeigen im Römerbrief. Das schafft keiner. Und damit ist auch klar, durch die Beschneidung kann man nicht gerettet werden. Verlass dich nicht auf äußere Handlungen. Verlass dich nicht auf äußere Handlungen. Und so war im Übrigen die Beschneidung ja auch gar nicht gemeint gewesen. Niemals als magische Rettung. Das war auch nicht der Sinn, mit dem Gott die Beschneidung dem Abraham knapp 2000 Jahre vorher gegeben hatte. Lesen Sie das nochmal nach in 1. Mose 17. Da wird das berichtet, wie die Beschneidung von Gott dem Abraham anvertraut wird als ein Bundeszeichen. Und wie Gott in 1. Mose 17, Vers 10 sagt, das ist mein Bund, den ihr bewahren sollt. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder am Geld erkauft von irgendwelchem Fremden. Beschneidet alle Jungs als, wie Gott sagt, ein Zeichen. Und dieses Zeichen, das war ein Symbol für Reinigung. Ich will euch von euren Sünden reinigen. Und darum dieses Reinigungssymbol als Einladung Gottes. Vertraut mir, lasst euch eure Schuld vergeben. Bittet mich darum. Beschneidung als ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Als ein äußeres Zeichen, das Gott zunächst an dem bekehrten Abraham vollzogen hat und von dem er dann aufgetragen hat, dem Abraham, er solle es an allen seinen Nachkommen am 8. Tag ihres Lebens auch durchführen. Und dann wurden die Säuglinge entsprechend beschnitten. Dadurch sind sie nicht fromm geworden, dadurch sind sie nicht gläubig geworden. Aber dadurch ist über ihrem Leben von Anfang an deutlich geworden, Gott ruft euch in seinen Bund. Gott will euch reinigen, Gott will euch eure Sünde vergeben, wenn ihr glaubt. Und die Propheten haben dieses Zeichen dann in ihre Predigten eingebaut und immer wieder gesagt, Leute, es geht um die Beschneidung eures Herzens. Es geht darum, dass ihr mit eurem Herzen zu Gott kommt, euch vergeben lasst, euch ihm anvertraut, euch an ihn hängt. Und so war die Beschneidung wie eine sichtbare Predigt, so wie das Abendmahl eine sichtbare Predigt ist, so wie die Taufe eine sichtbare Predigt ist. Und nachdem Jesus gekommen war, trat dann an die Stelle der Beschneidung ein anderes Bundeszeichen, nämlich die Taufe. In Kolosser 2 macht Paulus ja diese Analogie deutlich zwischen der Taufe auf der einen Seite und der Beschneidung auf der anderen. Und natürlich gibt es zwischen Taufe und Beschneidung manche Unterschiede. Wir haben heute nicht die Zeit, das hier zu erörtern. Aber manches zwischen Taufe und Beschneidung ist auch sehr ähnlich. Taufe und Beschneidung sind jeweils ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Taufe und Beschneidung symbolisieren jeweils Reinigung von Schuld. Wasser wäscht Schuld ab. Beschneidung soll symbolisch Reinigung von Schuld aufzeigen. Und beides, sowohl Beschneidung als auch Taufe, sind jeweils ein äußerer Akt, der für sich genommen nicht retten kann. Das Entscheidende ist nicht der äußere Akt, sondern die Beschneidung des Herzens. Und deshalb ist noch viel wichtiger als die Taufe mit Wasser, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also die Taufe mit dem Heiligen Geist, das heißt, Jesus schenkt die Gabe des Heiligen Geistes jedem, der an ihn glaubt. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass Jesus dem Gläubigen seinen Heiligen Geist schenkt, der ihm dann hilft, das Wort Gottes zu verstehen und im Sinne Gottes zu beten. Die äußeren Zeichen, die Gott uns gegeben hat, können eine Hilfe für unseren Glauben sein, sollen eine Hilfe für unseren Glauben sein. Aber sie können den persönlichen Glauben niemals ersetzen. Es ist immer wieder zu beobachten, sowohl in der Seelsorge als auch in der Entwicklung von ganzen Gemeinden, was der Theologe Charles Hodge einmal so formuliert hat. Er sagt, wo der echte Glaube abnimmt, da steigt die Neigung, äußere Rituale besonders zu betonen. Also wenn das innere geistliche Leben immer mehr ausdörrt, versucht man dem damit abzuhelfen, dass man möglicherweise besonders intensiv auf die äußeren Dinge achtet und die nun erst recht durchzieht. Oder anders ausgedrückt, ein Herz, das nicht nah bei Jesus ist, beruhigt sich gern durch die Einhaltung äußerer religiöser Formen. Diese Formen, die können mitunter für sich genommen richtig und gut sein. Aber sie können für sich allein niemals die persönliche Beziehung zu Jesus ersetzen. Und deshalb gilt die Warnung des Paulus nicht nur für seine jüdischen Volksgenossen damals, sondern genauso für uns heute. Du verlass dich nicht darauf, dass du bestimmte religiöse Handlungen vollziehst. Verlass dich nicht darauf, dass du zum Abendmahl gehst, getauft bist, am Gottesdienst teilnimmst, regelmäßig deine Spenden leistest, gute Werke vollbringst im Namen Gottes. Das alles ist gut, aber das alles kann geistliches Leben nicht ersetzen, wenn du nicht mit dem Herzen dabei bist. Und auch zum Beispiel, dass jemand bei einer Evangelisation nach vorne kommt, wenn vom Evangelisten dazu aufgerufen wird, wer heute in die Nachfolge Jesu treten möchte, der soll jetzt nach vorne kommen. Das ist zunächst mal nur eine religiöse Handlung. Und Und nun kommt es darauf an. Ist es der äußere Ausdruck für das, was in meinem Herzen geschieht? Ist es so, dass ich in meinem Herzen mich an Jesus gewandt habe, dass ich in meinem Herzen Jesus jetzt nachfolgen und vertrauen will und dass ich das dadurch zum Ausdruck bringen will, äußerlich, dass ich nach vorne gehe, dass es ein Zeugnis ist für etwas, was in meinem Inneren, meinem Herzen geschehen ist? Dann ist es in Ordnung. Oder aber ist das nach vorne kommen nur eine äußere Handlung? Eine äußere Handlung, die ich eben mitmache, weil man das von mir erwartet oder wenn man seelischen Druck auf mich ausübt oder weil die anderen das auch machen und ich mich nicht ausschließen möchte oder weil ich von der Stimmung mitgerissen werde. Was ist es? Ist es der äußere Ausdruck für das, was in meinem Herzen geschieht oder ist es nur eine äußere Handlung? Auf die äußere Handlung kann ich mich jedenfalls nicht verlassen. Ich kann nicht sagen, damals am 10. Oktober 2008 bin ich in der und der Evangelisation nach vorne gegangen, deshalb muss ich also auch Christ sein. Verlass dich nicht auf äußere Handlungen. Pfarrer Theo Lehmann hat gern die Geschichte von einer Flugzeugkrise erzählt. Da ist in einem Flugzeug an einer Tragfläche ein Brand ausgebrochen. Und der Flugkapitän meldet sich über Lautsprecher und sagt, meine Damen und Herren, bewahren Sie bitte die Ruhe, wir haben den Brand gleich unter Kontrolle. Nun, die Voraussage ist gut gemeint, aber sie wird nicht durch die Realität bestätigt. Der Brand wird immer schlimmer. Und wieder meldet sich der Kapitän und sagt, meine Damen und Herren, wir versuchen in wenigen Minuten eine Notlandung. Sollte unter unseren Fluggästen ein Pfarrer sein, bitte ich ihn, sich sofort zu melden. Also die haben wenigstens nach einem Pfarrer gesucht, aber niemand meldete sich. Daraufhin dann wieder die Stimme des Kapitäns nach einigen bangen Minuten. Ist denn niemand unter den Fluggästen, der wenigstens eine religiöse Handlung vornehmen könnte? Ich wiederhole, wenigstens eine religiöse Handlung. Da erhebt sich ein Mann, nimmt seinen Hut und geht mit diesem Hut sammelnd durch die Reihen im Flugzeug. Eine milde Gabe, bitte. Eine religiöse Handlung. In diesem Fall, liebe Gemeinde, ist das Absurde ja jedem klar. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann kann eine religiöse Handlung wie das Kollektieren auch nichts mehr helfen. Das sieht jeder ein. Hier in Römer 2 sagt Paulus aber du, das gilt nicht nur fürs Kollektieren bei Absturzgefahr, sondern das gilt für alle religiösen Handlungen, die nur äußere religiöse Handlungen sind. Das gilt auch für die Beschneidung. Es ist absurd, wenn du glaubst, dich damit vor Gott retten oder in ein besseres Licht rücken zu können. Sie können dich nicht retten, weil du, wie Paulus in Vers 27 sagt, trotz Buchstabe und Beschneidung, das heißt trotz Gesetz und Ritual, ein Übertreter des Gesetzes bist und des Gesetzes bleibt. Wohin kann ich mich dann aber flüchten? Wo ist dann meine Sicherheit? In diesen Versen hat Paulus uns gezeigt, wo diese Sicherheit nicht zu finden ist. Er hat gesagt, verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft, verlass dich zweitens nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen und drittens verlass dich nicht auf deine äußeren religiösen Handlungen. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er uns am Ende nicht den Blick nach vorn öffnen würde. Was sollen wir denn nun stattdessen tun? Worauf können wir uns denn stattdessen verlassen? Und darum nochmal zum Schluss die letzten beiden Verse 28, 29. Nicht der ist ein Jude, also nicht der ist Gottes Kind, nicht der gehört zu Gott, der es äußerlich ist. Auch nicht ist das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der gehört zu Gott, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht nur dem Buchstaben nach, also dem Buchstaben des Gesetzes nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und damit zeigt Paulus uns am Ende, was entscheidend ist für unser Verhältnis zu Gott, was entscheidend ist beim Glauben. Das Entscheidende ist nicht äußerlich und sichtbar, sagt er hier, sondern innerlich und unsichtbar. Das Entscheidende geschieht nicht durch äußere Handlung. Er formuliert das hier so, äußerlich am Fleisch, also etwas, was irgendwie sichtbar an unserem Körper passiert, was wir essen, was mit uns gemacht wird, sondern im Herzen, nicht durch äußere Handlung, sondern im Herzen. Das Entscheidende bringt uns nicht das Gesetz, das wir einigermaßen versuchen einzuhalten oder auch nicht, sondern Gott muss uns verändern durch seinen Geist. Er schenkt uns den Glauben, er lässt uns seine Wahrheit verstehen, er bindet uns immer enger an sich selbst. Und schließlich, entscheidend ist nicht, sagt Paulus, wie uns bestimmte Menschen beurteilen, ob sie uns akzeptieren, ob sie uns zu guten Christen erklären, ob sie uns in irgendwelche Vereinigungen aufnehmen oder auch nicht, sondern entscheidend ist, wie Gott uns sieht. dass er uns als seine Kinder annimmt, dass er sein Siegel auf unser Leben setzt und sagt, der gehört zu mir, die gehört zu mir. Und das alles, was wirklich wichtig ist, das alles, was wir brauchen, sagt Paulus, das bekommen wir niemals durch religiöse Herkunft, durch religiöses Herrschaftswissen, durch religiöse Handlungen, sondern woher bekommen wir es? Wir bekommen es allein von Gott selbst. Alles, was Paulus hier in Vers 29 so wunderbar beschreibt, das können wir nicht selber machen. Das können wir uns nicht selber geben. Das können wir uns auch nicht selber nehmen. Das können wir uns nicht durch unsere religiösen Anstrengungen erarbeiten. Auf uns gestellt sitzen wir fest in der Falle. Und damit wir das merken und damit wir uns da keine falschen Illusionen machen, damit wir das realistisch sehen, hat Paulus diese Verse geschrieben. Damit wir klar erkennen, dass wir auf uns allein gestellt in der Falle sitzen. Und deswegen brauchen wir dringend Hilfe von außen. Diese Einsicht musste ich, und damit komme ich zum Schluss, auch am Donnerstag erst allmählich gewinnen. Dort im Stau auf der A14 vor Halle. Du sitzt fest, du bist in der Falle. Die Fernfahrer mit ihren schlimmsten Prognosen haben recht gehabt. Du kommst hier auch nicht mehr selber rechtzeitig raus. Und die Evangelisation heute Abend wird nicht stattfinden können. Eben noch wenige Minuten vorher hatte ich meinen Sitz genüsslich zurückgestellt, mir das Manuskript für den Abendvortrag vorgenommen. Eben noch hatte ich mich darauf verlassen, ach, das wird sich hier in 20 bis 30 Minuten aufgelöst haben und dann ist immer noch genug Zeit, um nach Bautzen zu kommen. Und dann machte sich das Gerücht breit unter den Wartenden, das kann noch Stunden dauern, hier kommen wir bis zum späten Abend nicht mehr weg. Und dann kam der Hubschrauber und die Feuerwehrautos schoben sich durch die Gasse und dann sagte ich, ja, wurde es mir mulmig und ich eilte nach vorne und erfuhr dann von der Polizei, ja, hier können Sie noch lange mit Ihrem Auto bleiben. Sie werden hier nicht rauskommen, nicht vor und nicht zurück. Dann bin ich schnell zurück zu meiner Frau, habe gesagt, wir müssen beten, irgendeiner muss mich hier rausholen. Aber wie? Und dann habe ich über Handy die nächste Taxizentrale gesucht, dort in der Nähe, was ist die richtige Nummer, und habe dann meinen Notruf gestartet. Bitte schicken Sie mir ein Taxi, das mich hier wegholt. Ausfahrt Halle Tornau. Sie müssen mich hier wegholen. Meine Frau hat dann das Nötigste in die Tüte gepackt. Die Kleidung für den Abend, die Schuhe, das Sakko. Ich habe mein Manuskript gegriffen, die Bibel dazu, Brille und Handy. Und dann habe ich den Fernfahrer noch zugerufen, passen Sie gut auf meine Frau auf. Und dann bin ich losgeeilt nach vorne zu der Unfallstelle. Und dann habe ich mich an den Feuerwehrwagen vorbeigedrängelt, bis ich in die Ausfahrt gekommen bin, die Ausfahrt runtergelaufen bis zur nächsten Verbindungsstraße. Und da kam mir dann auch schon das Taxi entgegen. Der Fahrer war sehr hilfsbereit. Und er hat mich dann schnellstens aufgenommen. Und dann sind wir auf dem schnellsten Wege Richtung Dresden gefahren. Er hat die beste nächste Autobahnauffahrt gesucht. Und natürlich hatte ich inzwischen die Veranstalter aus Bautzen informiert. Die waren wohl gerade beim Beten, als sie meinen Anruf erreichte. Und das war auch gut so, dass sie da gerade beteten. Und dann haben die ihrerseits ihr schnellstes Auto mir entgegengeschickt und irgendwo dann auf der Mitte zwischen Bautzen und Halle haben sich Taxi und Bautzener Auto getroffen. Es ist die Übergabe erfolgt und dann sind wir mit über 200 Sachen nach Bautzen gebrettert und waren schließlich dann fast auf dem Punkt genau um 19.30 Uhr doch noch rechtzeitig da. Die Evangelisation konnte pünktlich beginnen und Stunden später, nachts gegen 0.40 Uhr, kam dann auch meine Frau wohlbehalten mit dem Auto endlich in Bautzen an. Warum erzähle ich das? Weil dieses Beispiel deutlich zeigt, die entscheidende Hilfe musste von außen kommen. Ich konnte selbst nichts mehr machen. Wäre von außen keine Hilfe gekommen, hätten der Taxifahrer und die Bautzener nicht alles versucht, mich abzuholen und nach Bautzen zu bringen, ich wäre niemals rechtzeitig zum Vortrag gekommen. Aber was konnte ich tun? Ich musste nach Hilfe schreien. Und ich musste schnell rufen, ich musste bald handeln. Irgendwann wäre dieses knappe Zeitfenster geschlossen gewesen. Hätte ich es eine halbe Stunde später versucht, wäre es zu spät gewesen, um noch rechtzeitig nach Bautzen zu kommen. Ich musste schreien und rufen, aber ich konnte mir die Hilfe nicht selber geben. Ich war angewiesen auf Hilfe von außen. Und das genau ist die einzige Antwort darauf, wie Vers 29 in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Wie unser Herz verändert werden kann, wie wir durch Gottes Geist zur Wahrheit geführt werden können, wie wir all das bekommen können, was uns vor Gott annehmbar macht, was uns zu Gottes Kindern macht. Wir müssen nach Hilfe schreien in unserer Falle und wir müssen die richtige Nummer wählen. Jesus ist die einzige Nummer, unter der es Rettung gibt. Jesus ist der Einzige, der uns rausholen kann. Und darum wird Paulus einige Kapitel später schreiben, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das gilt für Sie genauso. Rufen Sie den Namen des Herrn an und Sie werden gerettet. Amen.